Bist du bereit?
Bereit wofür?
Bereit für das nächste Kapitel im Kinderwunsch?
Na klar, schon seit einer halben Ewigkeit.
Bereit für eine große Portion Wunder?
Bereit für die Extradosis Hormone?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's!
Ich sollte übrigens stolz auf mich sein. Ich habe schon fast eine ganze Wasserpulle leer gepullert. Getrunken.
Leer gepullert. Ja, ist gut. Man soll auch pullern, ist auch wichtig für den
Ja,
Kreislauf.
das kommt, das fließt dann direkt unten durch wieder. Aber
Ja.
ich habe fast eine geschafft. Ist
Sehr
gut,
gut.
gell? Noch nicht mal 10 Uhr.
Ich hatte gestern so Hardcore-Kreislaufprobleme. Und
Oh.
Ich habe nichts gemacht. Also ich saß und hatte Kreislaufprobleme und dachte, ich kippe hier gleich um. Aber ich habe gegessen und getrunken und habe keine Ahnung, was gestern los war. So, jetzt geht's hier erstmal los. Ich habe ein Update. Ich weiß, es hier Kibo Besties helfen weiter, aber ich möchte ja auch nicht, dass die Leute immer 2 Wochen auf ein Update warten. Und zwar von dieser Story, die ich erzählt hatte, zum Thema, die Person war schwanger und es ist dann eine künstliche Befruchtung erfolgt. Für
Das
alle,
war
die
eine wilde Story.
ja, für alle, die nicht wissen, was da passiert ist, müsst ihr nochmal die Folge von davor hören. Und zwar hat sie jetzt nochmal mit einer anderen Ärztin aus der Klinik gesprochen, um nicht genau zu sein, die Chefin. Und die war super verständnisvoll und sie muss die künstliche Befruchtung nicht bezahlen. Sie kriegt das komplette Geld wieder und kriegt sogar auch das Geld für die Medikamente wieder, weil das natürlich so nicht vorgesehen ist. Es sollte natürlich nicht passieren. Ja.
Ja.
Also, da war ich jetzt ganz froh, dass das nochmal jetzt besser aufgefangen wurde, diese Thematik. Und dass das auch dann intern nochmal besprochen wird, sodass das nicht vorkommt. Und da ist nämlich auch noch was Spannendes passiert. Da hat mir jemand anderes geschrieben, der unsere Folge gehört hat, dass auf ihrem Medikamentenplan, Stimulationsplan immer drüber steht, bitte machen Sie vor dem Start einen Schwangerschaftstest oder kommen Sie zur Blutkontrolle in die Klinik. Wo wir beide der Meinung sind, das ist bei denen in der Klinik wahrscheinlich auch schon vorgekommen. Deswegen gibt es jetzt diesen Satz, bitte machen Sie noch mal einen Schwangerschaftstest vorher. Bei mir steht es nicht drauf.
Ich finde, das müsste immer draufstehen. Und ich plädiere auch dafür, bevor man eine Punktion hat, dass man im Vorfeld erstmal checkt, ob es einen Eisprung gab oder nicht. Und nicht erst danach. Weil ich meine, das Ding
Ja.
muss eh dann kurz aber eingeführt werden. Und das darf man auch gerne machen, bevor man dann einmal in Narkose gelegt wird. Also tut ja nicht weh, ne? Das muss ja so oder so gemacht werden.
Ja. Ja, da haben wir nämlich Anni und ich gestern beim Telefonieren drüber gesprochen. Weil letztendlich weiß man an dem Tag der Punktion nicht, wie sieht es denn eigentlich aus. Und dann geht man in Vollnarkose und dann wird der Ultraschall gemacht und die Punktion findet statt. Man könnte doch einfach den Ultraschallkopf 30 Sekunden, bevor man in Vollnarkose gelegt wird, draufhalten und gucken, ah, sind noch alle Eizellen da? Los geht's. Und nicht so wie bei dir, du machst dann die Vollnarkose für umsonst und alle Eizellen sind schon weg und es gab einen zeitigen Eisprung.
Ja, das und was wir auch noch gleich mit aufnehmen dürfen zu den Verbesserungen, die wir da jetzt rausgefunden haben, dass man doch bitte den Kaiserschnitt Schicht für Schicht vernäht und nicht alles auf einmal. Hey, dann haben wir doch alle Probleme gelöst, oder?
Dann ist die Welt ein Stück besser.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu Kibo Besties helfen weiter.
Die Kibo Besties helfen weiter.
Ich bin natürlich wieder nicht vorbereitet und gucke jetzt in meinen Nachrichtenordner. Also ich bin insofern vorbereitet, dass ich die Nachrichten hier sortiere. Ich muss die jetzt natürlich mir nochmal durchlesen und jetzt nochmal raussuchen, was wir machen wollen. Dann starten wir doch mal rein. Also, hey, ich bin so langsam verzweifelt. Hab euch auf der Kibo-Messe kennengelernt. Das ist schon mal schön. Jetzt würde ich gerne mir nochmal das Profilbild angucken, damit ich weiß.
Das habe ich mir gerade auch gedacht. Da haben wir ja so viele Mädels getroffen. Ich
Aber es
wüsste
ist
gar nicht, wer das sein könnte.
Leider nur ein Screenshot. Ich kann jetzt nicht draufklicken. Ratet ihr eigentlich mehrmals bei der gleichen Klinik es zu versuchen oder sollte man die Klinik wechseln? Hab jetzt 2 unerfolgte Versuche und eine Fehlgeburt gehabt. Ach, es kommt ja immer so drauf an. Ich finde da ist so das Bauchgefühl so wichtig.
Man kann auch gar nicht so pauschal drauf antworten, weil, also, es gibt da jetzt nicht so den Plan, den man da geben könnte, ne? So wie du sagst, es ist einfach das Bauchgefühl. Man muss auch gucken, hat man das Gefühl, fühlt man sich gut betreut, passieren Fehler, passieren keine Fehler, wie sind die Wartezeiten, wie sind die Kosten? Das sind ja so viele Faktoren einfach, ne? Also kann man jetzt irgendwie nicht so pauschal beantworten, finde ich. Ist immer voll individuell. Wir haben ja auch so oft gewechselt.
Also ich finde halt auch, wenn man das Gefühl hat nach einem gescheiterten Versuch, man wird bei der Klinik gut aufgehoben, die haben Plan B, die wissen, was man jetzt anders macht oder woran es gelegen hat oder ne, wie ist jetzt der Fahrplan und man hängt da nicht so in der Luft, finde ich das schon mal ein gutes Zeichen. Aber mein Gefühl, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ist so, nach drei gescheiterten Versuchen würde ich auf jeden Fall mir zumindest mal eine Zweit- und eine Drittmeinung von einer anderen Klinik einholen, weil man kann ja einfach mal andere Kliniken anfragen, alles hinschicken, was bisher gelaufen ist und sich anhören, was würden die anders machen. Und dann sind wir wieder beim Thema Bauchgefühl. Was sagt euch das Bauchgefühl? Ist die andere Klinik dann vielleicht doch die bessere Wahl, weil sich das einfach besser anfühlt? Oder sagt ihr, ach nee, ihr geht dann doch mit der alten Klinik mit?
Ja, und ich finde es auch total witzig, weil, also wir haben ja wie gesagt auch schon öfter die Klinik gewechselt und ich finde, es steht und fällt halt wirklich auch nicht nur mit der Klinik selbst, sondern einfach mit dem behandelnden Arzt, auch teilweise manchmal mit der Rezeption, wenn man eine Koordinatorin hat, wie ist die so drauf? Also da kann man so unterschiedliche Erfahrungen machen, ne? Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich bin halt auch so wie du, ich würde auch sagen, wenn es halt einfach ist, ich finde, man muss gar nicht noch dreimal wechseln. Man könnte theoretisch ja auch nach dem zweiten Mal dann sagen, okay, es matcht vielleicht einfach nicht so gut. Sich zumindest mal umgucken tut nicht weh, kostet auch meistens nichts, ne? Also diese Gespräche. Und sich einfach mal andere Kliniken anschauen, weil viele Kliniken machen ja auch Sachen dann anders, ne? Also sei es jetzt irgendwie bei der Terminvergabe, dass man da nicht so lange warten muss oder dass sie vielleicht günstiger sind, weil nach dem dritten Mal ist man ja dann spätestens Selbstzahler. Dann sieht die Sache ja eh noch mal ganz anders aus. Und dann finde ich, kommt es schon so ein bisschen drauf an, zahlt man jetzt 3.000 € oder zahlt man halt 8.000 oder 9.000 €? Ist ja auch schon eine Frage des Geldes, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Das spielt voll viel zusammen, finde ich.
Aber du hast nochmal was Gutes gesagt. Es gibt ja auch viele verschiedene Ärzte manchmal in der Klinik. Also in meiner Klinik war das so. Da könnte man sich beispielsweise auch nochmal einen Termin intern bei einem anderen Arzt holen und einfach mal da reinhören,
Ja.
was da so gemacht wird. Weil ich glaube schon, dass sich das auch unterscheidet. Klar werden die auch so Leitlinien haben in der Klinik. Und die reden ja auch miteinander. Aber ich war auch bei verschiedenen Ärzten in meiner Klinik, einfach auch so durch Urlaub und Vertretung und so.
Ja.
Und das ist schon nochmal ein anderer Vibe. Also es gab da schon nochmal unterschiedliche Ideen. Also beispielsweise die eine Ärztin hätte keine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung gemacht, während mein Arzt das ja dann zusammen mit meinem Mann vorgeschlagen hätte. Also da, ja, gibt es halt schon Unterschiede so, ne? Was ja auch, glaube ich, ganz normal ist. Also Bauchgefühl, wenn sie jetzt aber schon so drüber nachdenkt, weil sonst würde sie uns ja nicht schreiben, würde ich sagen, hol dir einen anderen Termin, hör dir an, was andere Kliniken, andere Ärzte zu sagen haben.
Ja, und auch nochmal so ein wichtiger Punkt, zum Beispiel machen viele Kliniken auch gar nicht diese ganzen diagnostischen Sachen. Also die erste Klinik, bei der ich damals war, die machen zum Beispiel gar nicht sowas wie eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung oder eine Gebärmutterspiegelung, Bauchspiegelung. Die machen das überhaupt nicht. Die machen
Krass.
wirklich nur rein künstliche Befruchtung und das war's, ne?
Aber
Und
das
ich
macht ja irgendwie gar keinen Sinn.
ja, deswegen haben auch so viele gefragt, sag mal, wie kann es sein, dass du jetzt erst nach der vierten künstlichen oder fünften künstlichen Befruchtung in die Diagnostik gehst? Ja, weil ich kannte das ja auch nicht anders. Das ist es halt, wenn man sich nicht austauscht, wenn man gar nicht weiß, hey, wie ist es denn überhaupt bei anderen Kliniken? Woher soll man das denn dann bitte wissen? Ja, also einfach auch der Austausch mit anderen Kivo-Mädels finde ich halt auch super wertvoll.
Gut. Next question. Hallo,
Hallo,
ihr
Heidi.
zwei. Erstmal vielen Dank für eure Aufklärungsarbeit. Euer Podcast hat mir unheimlich viel geholfen, mich auf die Gespräche in der Kivo-Klinik vorzubereiten und auf Augenhöhe mit den Ärzten zu sprechen. Ja, wir vermitteln hier auch wirklich Fachwissen. Aktuell befinde ich mich in der ersten Stimulation zur ICSI. Ich bin 39, ja, leider schon 39. Wir haben es lange versucht ohne Behandlung, da unsere erste Tochter auch irgendwann auf natürlichem Weg zu uns kam. Dann wurde der Kivo jedoch so groß, dass wir gesagt haben, nein, wir probieren das jetzt. Meine Frage an euch, mich würde interessieren, mit wie vielen Einheiten ihr stimuliert habt. Ich wiege 60 Kilo und nehme seit dem dritten Zyklustag 300 Einheiten Menogon. Das kommt mir recht viel vor. Ich habe natürlich Angst wegen einer Überstimulation. Hatten wir das schon mal, die Nachricht? Ich habe die teilweise so oft gelesen, dass mir die manchmal so bekannt vorkommt.
Also die kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber
Okay.
ich finde, das ist auch keine Frage des Gewichts, sondern also allgemein, ich werde auch so oft, also mindestens 2, 3 Nachrichten am Tag sind genau solche Fragen, wo ich mir dann denke, okay, stopp. Also erstens reden wir nicht über Einheiten, weil A, die sind immer super individuell, von Person zu Person, aber auch von Stimulation zu Stimulation. Das kann man gar nicht über so einen Kamm scheren. Ich finde, man sollte dann wirklich so ein bisschen Vertrauen zu den Ärzten haben oder wenn man halt eben Fragen hat, die unbedingt auch mit dem Arzt besprechen. Weil wir hatten das zum Beispiel auch, dass ich sehr, sehr hoch stimuliert hatte, so wie Sie mit 300 Einheiten, wo dann quasi ja nur die 2 Follikel da waren. Und dann bei der letzten Runde haben wir ja so quasi super schwach stimuliert mit 75 und mit Clomiphen und so. Oder Letrozol war es ja. Und da hatten wir ganz andere, viel bessere Ergebnisse. Und es ist wirklich jede Runde komplett unterschiedlich. Deswegen, ich würde gar nicht diese Vergleichsnummer ziehen und sagen, hey, ich habe so und so viel, das ist zu viel oder zu wenig. Die Frage können wir nicht beantworten. Die kann dir keiner beantworten.
Ja.
Maximal vielleicht dein Arzt, aber nicht wir und auch keine anderen Kibo-Mädels.
Also, ich habe mich nämlich auch gefragt, jetzt kommt aber ganz, ganz gefährliches Halbwissen, ob das auch wirklich was mit dem Gewicht zu tun hat, weil ich glaube nämlich auch nicht, aber wie gesagt, ich weiß es nicht, ist jetzt nur so mein Gedankengang. Hat es nicht auch was mit dem AMH-Wert zu tun, dass man sagt, bei einem geringen AMH-Wert muss man mehr stimulieren, weil man ja irgendwie die Eier noch mehr anregen muss? Und bei einem super AMH-Wert eher weniger. Also ich habe ja einen super AMH-Wert und ich habe ja super low stimuliert und hatte 33 Eizellen, wo ja die Vertretungsärztin auch meinte, hä, was ist denn hier passiert? Warum haben Sie denn so viele Eizellen? Wurde denn viel zu hoch stimuliert? Und dann hat sie reingeguckt, nee, gar nicht. Sie stimulieren ja total wenig. Krass. Ne? Gerade beim ersten Mal stimulieren weiß man halt auch nicht so richtig, was passiert. Ist ja auch die Frage, hat sie vorher schon mal stimuliert? Mit Geschlechtsverkehr nach Plan, dann hat man ja schon mal so eine Einschätzung, wie der Körper so drauf reagiert. Wenn es nicht passiert ist, würde ich auch mal den Arzt fragen, nach welchen Angaben er das entscheidet.
Also definitiv den Arzt fragen und sonst echt niemanden. Also das ist so mein Learning auch aus dem Ganzen, weil ich habe auch irgendwann mal dann versucht, mich zu vergleichen, aber es bringt halt leider gar nichts. Und wirklich, ich habe schon alles durch. Ich habe von Pergoveris über Menogon, Meriofer, Menopur, was gibt es noch alles? Gonal-F. Also ich glaube, ich habe sie alle durch. Und die waren auch immer unterschiedlich von der Stimulation. Man kann da einfach keinen Fahrplan geben.
Ich
Kann man
höre
auch.
auch von links und rechts super unterschiedliche Sachen. Die einen
Ja.
stimulieren ganz hoch und da kommt
Ja.
wenig bei rum. Die einen stimulieren ganz hoch und da kommt viel bei rum. Also es ist super, wirklich individuell. Überstimulation kann ich natürlich verstehen, aber was man ja auch nicht vergessen darf, man stimuliert ja nicht blind bis zur Punktion, sondern
Ja.
man hat ja Kontrollen dazwischen und dann kann man auch noch mal anpassen. Man kann dann weniger oder mehr stimulieren. Also, ne, man, es wird ja alles auch ein bisschen im Blick behalten.
Ja, die
Von
Ärzte gucken ja auch immer nach
daher,
den Blutwerten.
ja, genau, von daher braucht man da auch Vertrauen, aber wie du sagst, nachfragen, wenn man sich unwohl fühlt. Ich war auch immer die Person, ich habe dann auch in dem Moment immer nicht gefragt, weil mir das dann auch nicht so in den Kopf geschossen ist. Aber wenn ich dann
Ja.
von der Kinderwunschklinik nach Hause gefahren bin, habe ich ja erstmal mit dir telefoniert immer. Dann hat man es ausgewertet. Dann ist es selber noch bei mir im Kopf gerattert. Und spätestens als ich zu Hause war, habe ich die erste E-Mail an meinen Kinderwunscharzt geschrieben, weil ich dann doch wieder eine Frage hatte. Und ey, dafür sind die da. Und die verdienen damit kein schlechtes Geld. Ich finde, ihr habt da auch ein Anrecht drauf, auch mal noch 3 nervige E-Mails zu schreiben. Und wenn das ganz einfache Fragen sind, wirklich, ich habe da manchmal ganz, also sinnlos nicht, ne? Mich hat es ja beschäftigt, aber ich habe halt gemerkt, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt eine Woche mit diesem Gedanken rumlaufe. Ich muss diese Frage stellen und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben. Kann ich nur
Genau.
empfehlen. Aber
Und
ich hatte auch einen
an wen hast du sie geschrieben?
Kinderwunscharzt.
An deinen Arzt?
Ja, aber der antwortet halt auch innerhalb von einer halben Stunde, egal um welche Uhrzeit man schreibt. Also ich habe selbst um 23 Uhr noch Antworten bekommen, wo ich dachte, ich habe jetzt eine schlaflose Nacht. Nee, nee, der antwortet noch.
Geil.
Ja.
Ja.
So, es gibt noch einen zweiten Teil der Frage. Da muss ich aber erstmal kurz googeln, was das ist, weil ich weiß weder, wie man es ausspricht, noch
Jetzt bin
was
ich
das
mal
ist.
gespannt. Das klingt jetzt so richtig abstrus.
Sie fragt. Was, ob wir das kennen? Und zwar fragt sie, was ist, spricht man bestimmt Englisch aus, Sage, 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 auf Deutsch ausgesprochen, das wird es aber nicht sein. Egal, also Sage, 1 Step GMGSF Medium. Also Frage, kennt ihr Sage, One Step GMCSF Medium? Das wurde mir auf Anfrage nach Embryo Glue empfohlen. So.
Ach so, das ist dann wahrscheinlich das Mittel.
Habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt
Aber.
ChatGPT gefragt. Ist es nicht. Also, er hat mir erstmal hier ganz hochwissenschaftlich was erzählt, wo ich mich gefragt habe, was meinst du? Verstehe ich nicht. Bitte einmal für blöde erklären. Und zwar hat er jetzt gesagt, also, es ist sowas wie Embryoglück im Reagenzglas. Embryoglück.
Embryo Glück. Ach
So.
so, ja.
Es ist
Okay.
ein spezielles Nährmedium, in dem Embryonen nach künstlichen Befruchtungen wachsen, also ihre Wohlfühlsuppe.
Oh, das klingt köstlich.
Warum ist das so besonders? Es enthält GMCSF, ein Stoff, den der Körper auch in der Gebärmutter bildet, um dem Embryo beim Überleben und Einnisten zu helfen. Habe ich noch nie gehört, dieser Stoff, aber gut. Es schützt den Embryo vor Stress und hilft ihm, sich besser zu entwickeln. Besonders empfohlen für Frauen, bei denen es vorher mit der Einnistung nicht geklappt hat oder die Fehlgeburten hatten. Es ist sozusagen ein optimales Zuhause für Embryonen mit extra Liebe drin, damit sie die besten Startchancen haben. Das sind doch Erklärungen, so brauche ich das.
Ja, ich finde, das hört sich super an. Das nehme ich auch dann beim nächsten Mal.
Einmal bitte Embryoglück. Nicht Embryoglu, sondern Embryoglück.
Wo kriege ich das her?
Ich finde, es sollte auch genauso in der Zusatzliste für künstliche Befruchtungen drinstehen.
Das finde ich
Ja,
gut.
musst du mal fragen. Ich kann dir das hier gerne mal schicken. Ich schreibe das mal in die Podcast-Folgenbeschreibung rein, weil ich habe das jetzt wirklich dämlich ausgesprochen, aber ich weiß halt nicht, wie ich das besser aussprechen soll. Schreibe ich das rein, falls das andere noch interessiert, finde ich auch, also habe ich auch noch nie gehört. Es scheint ja sowas Ähnliches zu sein wie Embryoglue, aber das wird, so wie ich es verstanden habe, schon in dieser Kultur dazugegeben, also schon vorher, wenn es sich entwickelt sozusagen.
Ja, das ist so ein bisschen wie
Und nicht
die,
direkt vorm Transfer.
ja, das ist so ein bisschen wie die Suppenbrühe, ne? Die man dann immer schön überall dazu macht.
Wohlfühlsuppe für den Embryo.
Ja.
Also haben wir noch nicht gehört. Sind wir auch, haben wir jetzt wieder was dazugelernt? Müsst ihr mal bitte anfragen. Ja, also sie hat nach Embryo Glue gefragt und das wurde ihr dann empfohlen. Und Assisted Hatching wurde ihr nur empfohlen, wenn die Hülle der Blastozyste zu dick ist als normal. Und da frage ich mich dann auch immer, macht ja Sinn, so hat mein Arzt das auch gesagt, dass man das halt macht, wenn die halt zu fest oder zu dick sind. Aber sind die da im Labor und messen das nach? Also wir sind doch da im Mikromillimeterbereich.
Ich denke schon, dass die das überprüfen irgendwie.
Und dann kommen die da mit
Aber
einem Zollstock und sagen, ist zu dick?
keine Ahnung, die werden bestimmt so ganz schlaue Geräte haben.
Oder ist es Augenmaß?
Das glaube ich nicht.
Ich möchte gern mal jemanden aus dem IVF-Labor oder ICSI-Labor in den Podcast
Ein
einladen.
Embryologe bitte melden.
Ja, wenn es irgendwo einen Embryologe gibt, ich hätte da Bock zu. Ich möchte gerne mal, also nicht nur gefährliches Halbwissen, sondern ich will richtig geiles Wissen hier mal auf dem Tisch haben. Ich hätte da viele Fragen.
Ja, in der Tat.
Ich organisiere uns jemanden.
Klingt gut.
Ja. Also ich mag das ja eigentlich nicht so mit Experten. Anni wollte ja schon 7 Experten einladen. Ich sage immer, ich will lieber mit Leuten wirklich aus der Kinderwunschbubble, die halt auch nur von gefährlichen Halbwissen sprechen, damit es halt locker flockig bleibt. Aber da hätte ich jetzt, also da hat sich jetzt schon so die eine oder andere Frage in dem letzten Jahr angestaut, die ich dann doch mal stellen wollen würde. Vielleicht frage ich meine Kinderwunschklinik mal, ob irgendein Embryologe Bock hätte dazu. Ich
Vielleicht
glaube, ich
folgt
habe mal
uns
mit einer
jemand.
geschrieben, die in so einem Labor gearbeitet hat. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die noch zuhört nach 33 Folgen, ob die sich noch antut. Das weiß man halt nicht. So, gut. Konnten wir jetzt nur einen Teil der Nachricht beantworten?
Haben wir wieder was dazugelernt. Dafür liebe ich das Ganze.
Ja.
Einfach der Austausch.
Ich bin ein wenig verzweifelt. Kivo seit Dezember 2022. Ui, schon ein paar Jahre her. Seit Mai 2024 in Behandlung. Zwei gescheiterte ICSIs. Mein Mann und ich sind 27 und 28 Jahre alt, also auch noch junge Hüpfer, so wie ich. Niedrige AMH, erhöhte Killerzellen, Schilddrüsenunterfunktion und ein sehr schlechtes Spermiogramm aufgrund von einem hohen Hochstand als Kind. Es kam einfach noch nie zu einer Einnistung, weder natürlich noch künstlich. Habt ihr Tipps? Wir wollen zum Ende des Jahres die dritte ICSI angehen. Habe so Angst, dass die Behandlung wieder scheitert. Habe ebenfalls Angst, dass wir irgendwann auf Spendersamen angewiesen sind. Konnte auch nie etwas einfrieren, da es am Ende immer nur ein Embryo geschafft hat.
Boah.
Da ist schon viel los auf jeden Fall.
Was sagen denn die Ärzte da?
Ja, ich
Das würde mich mal
bräuchte
voll interessieren.
auch noch mehr Infos, wird was.
Bräuchte
Was
mal so
wird
eine
denn?
Krankenakte.
Ja, bitte
Alle
schickt uns
Sachen.
eure Unterlagen mit zu, wenn ihr eine Frage habt. Nein, Spaß. Aber also wir gehen jetzt mal davon aus, gut, niedriger AMH kann man jetzt nichts machen, der ist halt niedrig. Aber erhöhte Killerzellen. Hat sie Omegaven-Infusion bekommen? Heißt es Omegaven? Ja, ne?
Bei Killerzellen machst
Intralipid?
du ja Intralipid, aber irgendeiner hat mir letztens gesagt, die nehmen tatsächlich auch Prednisolon, also mit Cortison. Das
Ja.
habe ich bis dato noch nicht gehört, aber das machen wohl auch einige.
Das habe ich
Also
schon
finde ich auch
gehört.
irgendwie interessant. Ja, also in meinen Kliniken hieß es immer nur Intralipid, aber das, ich finde es interessant. Die Frage ist, ob beides in Kombination dann mehr bringt, aber keine Ahnung.
Weil, also zum Beispiel in meiner Klinik hätte ja erhöhte Killerzellen niemanden interessiert, da hätte keiner was gemacht, weil die da einfach die Meinung vertreten, ist wissenschaftlich noch nicht genug bewiesen. Würde ich mich dann halt selber drum kümmern. Ne? Schilddrüsenunterfunktion ist hoffentlich auch in Behandlung und wird mehrfach kontrolliert. Gut, schlechtes Spermiogramm hilft ja dann nur die ICSI. Also ich hoffe halt, dass da einiges gemacht wird. Was meine Empfehlung wäre, das ist jetzt keine Werbung, aber es gibt halt so einen speziellen Arzt, wo man halt öfter sein Blut einschicken kann, wo dann halt immer vor dem Transfer, nach dem Transfer und wenn man schwanger ist, dann auch in den ersten Wochen der Schwangerschaft alles kontrolliert wird, gerade was so Killerzellen und sowas angeht. Sollen wir den Namen einfach sagen? Die werden ja eh
Ich
danach fragen,
hab
oder?
mir gerade gedacht, es gibt da diesen einen Arzt und dann sehe ich das Postfach schon so ding, 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 ding. Caro, wie heißt denn dieser Arzt?
Ja, der heißt Dr. Pfeiffer, ich sag's jetzt einfach. Man kann davon halten, was man möchte. Der eine findet's gut, der andere findet's schlecht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, hätte meine erste künstliche Befruchtung nicht geklappt, wäre ich auch schon bei der zweiten künstlichen Befruchtung bei diesem Arzt gewesen. Beziehungsweise man geht ja nicht hin, sondern man schickt sein Blut einfach ein und kriegt dann immer per E-Mail Rückmeldung, wie viel Cortison soll man nehmen und Intralipid ja oder nein und Vitamin D erhöhen und so weiter. Das würde ich an ihrer Stelle für die dritte ICSI auf jeden Fall in Angriff nehmen, weil das vielleicht noch mal ein bisschen genauer ist, als es dann manchmal in der Kinderwunschklinik abläuft.
Ich überlege noch gerade, ob man noch irgendetwas zusätzlich machen kann, aber.
Was mich interessieren würde, wäre ihre Eizellenqualität. Also, sie hat ja auch gesagt, dass es nur ein Embryo geschafft hat. Wie viele wurden denn entnommen? Wie viele haben sich befruchten lassen? Wie viele waren reif? Wie viele haben sich weiterentwickelt? Weißt du, also wenn am Ende nur einer übrig bleibt, da sind ja noch ganz viele Schritte davor. An welcher Stelle ist es denn gescheitert so, ne?
Ja.
Beim Mann mit dem schlechten Spermiogramm, wenn das wirklich richtig schlecht ist, wäre ja vielleicht auch noch mal die These was, wo man ja die Spermien direkt aus dem Hoden entnimmt, die ja
Ja.
dann immer noch mal eine bessere Qualität haben, als wenn man das auf anderem Weg gewinnt.
Ja, bevor man wirklich jetzt sagt, hey, es geht an die Samenspende und es ist wirklich gar nichts für einen, da gibt es vielleicht dann doch noch mal zwei, drei Geschichten, die man ausprobieren kann. Ja.
Ja, würde ich mich auch noch mal informieren. Wir haben ja auch ein bisschen was zur These gesagt, einmal in der Folge mit Carolina Deiss und in der Folge mit deinem Mann, in der Männerfolge in der zweiten. Also da könnte man auch noch mal reinhören und dann natürlich aber immer sich bei den Ärzten informieren. Also es ist jetzt sehr vage die Tipps, aber es fehlen halt so ein paar Infos.
Die Hodenpapst-Folge nochmal anhören.
Ja, nee, aber das war die gar nicht, die Hodenpapst-Folge. Da haben wir nur sehr abgeschwacht darüber. Abgeschwächt? Na, doch ein bisschen. Ach, hört einfach alle Folgen, ganz ehrlich.
Ja,
Da
aber
ist so
hallo.
viel Wissen dahinter. Ihr müsst einfach alle Folgen gehört haben. Reicht uns das für heute schon? Ich habe ja wieder keine Ahnung, wie lange wir
Also das
gequatscht
Meeting
haben.
läuft in 6 Minuten ab. Das heißt, wir haben 30 Minuten gebabbelt.
Ja gut, wir haben zwischendurch auch ein bisschen Pause gemacht, weil ich hier mit meinen Nachrichten nicht klarkam. Aber das klingt doch erstmal gut.
Erstmal schon, gell?
Wenn ihr noch Situationen habt, die wir besprechen wollen, die wir bequatschen wollen, wo ihr unsere Meinung habt, und das muss auch nicht immer was mit einer künstlichen Befruchtung zu tun haben, ne? Ihr könnt auch ganz am Anfang vom Kinderwunsch sein. Das kann auch sein, wie kriege ich meinen Mann dazu, dass er zum Männerarzt geht oder weiß ich nicht. Ne? Es müssen nicht immer alle.
Pistole auf die Brust.
Ja, also es
Ja.
müssen nicht immer, man muss nicht richtig tief im Kinderwunsch schon seit 10 Jahren sein und die 10. künstliche Befruchtung machen, so wie bei Anni. Es können auch richtige, leichte Fragen sein, die beantworten wir euch auch gerne. Immer her damit, bitte aber unbedingt an unsere Podcast-Adresse, also Instagram, kinderwunsch.bubble. Da bin ich im Postfach unterwegs und werde mir die ganzen Nachrichten zusammensuchen und dann hört ihr vielleicht eure Geschichte mit unseren Meinungen hier auch mal im Podcast.
Ja, fällt mir gerade ein, ich muss auch mal wieder meine Nachrichten checken. Es sind so viele, ich komme gar nicht hinterher.
Es ist immer das, was ich früh morgens mache. Ich liege manchmal 1,5 Stunden im Bett und mache erstmal Nachrichten oder
Weil für mich
abends.
ist meistens immer Freitagvormittag die Nachrichtentime.
Ich würde
Aber es
das
ist.
gar nicht an einem Tag schaffen. Ich muss das jeden Tag machen.
Ja, ich mache ja auch jeden Tag, aber halt immer dann nur ein paar. Und ich komme trotzdem nicht hinterher. Ich weiß, es ist abartig, was da an Nachrichten reinkommt.
Aber safe, wenn ich das zusammenrechne, mache ich bestimmt 3 bis 4 Stunden am Tag nur Nachrichten.
Alter, also meine Bildschirmzeit für den ganzen Tag
Das wollen wir nicht drüber reden, das möchte ich nicht
ist bei
sagen.
mir jetzt unter 4 Stunden. Meine komplette Bildschirmzeit unter 4 Stunden. Ich bin so stolz drauf, weil ich hatte schon ganz andere Zeiten. Da lag ich fast bei 10 Stunden am Tag und ich muss sagen, es geht mir so gut, seitdem ich mein Handy nicht mehr wirklich permanent in der Hand habe. Das ist unglaublich, wie wertvoll die Zeit einfach so ist. Auch wenn es mir natürlich sehr leid tut, wenn ich da nicht immer so zack, ich hinterher bin mit Nachrichten beantworten, aber wie soll man denn auch wirklich jeden Tag 3 Stunden Nachrichten beantworten? Ich glaube, das würde ich nur schaffen, wenn ich im Beschäftigungsverbot wäre.
Sama.
Kleiner Diss von der Seite, aber nee, ich schaffe das zeitlich gar nicht.
Soll ich
Sorry.
dir jetzt
Kannst du
wirklich
meine beantworten?
sagen, wie meine Bildschirmzeit ist?
Ich glaube, die ist bestimmt bei 11 Stunden 29 vom Tag.
Also gestern war sie bei 8 Stunden. Geht noch. Dann gibt es hier auch mal so laue Tage mit 6 bis 7 Stunden. Aber der Oberkracher war letzte Woche Dienstag. Da frage ich mich, was ich gemacht habe. War 15 Stunden.
Alter, das ist schon wirklich krank, Caro. Ich glaube, du musst da hier mal so eine kleine handyfreie Zeit einlegen. Du wirst sehen, es wird dir sehr
Ich
gut tun.
möchte
Trust
nicht,
me.
dass irgendwer
Trust me.
judged, aber jetzt auch von den anderen, die hier zuhören. Zu meiner Verteidigung, wenn ich hier mal angucke, du siehst genau, wann meine Tochter da ist.
Ja.
Da ist das Handy eher weg. Und dann war das aber auch an dem Tag, also bis nachts. Ah, da konnte ich auch nicht schlafen. Da habe ich auch von 3 bis 6 war ich scheinbar am Handy. Und bis 0 Uhr vorher, da habe ich irgendwie nur 3 Stunden scheinbar geschlafen. Naja, und dann ist ja nicht nur Instagram, ne? Ich guck auch nie auf dem Fernseher. Ich gucke immer auf dem Handy, wenn ich irgendwie mal was, eine Serie oder irgendwas gucke. Wenn ich Auto fahre, höre ich immer Musik. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich immer aktiv drauf schaue. Wenn ich hier irgendwas im Haushalt mache, läuft immer ein Podcast. Also es ist eigentlich immer irgendwas passiert mit dem Handy, aber trotzdem ist 15 Stunden schon einfach eine absurde Zahl. Und ansonsten sieht es auch nicht viel besser aus mit 11, 12 Stunden, 10 Stunden. Aber ja, es sind auch mal nur 6 oder 7 Stunden. Möchte ich nicht weiter drüber sprechen.
Nee, wir lassen das Thema mal. Also, deswegen schaffst du es, die Nachrichten zu beantworten und ich
Ja,
nicht.
so, ciao, Kakao.
Ja, und damit auch Tschüssikowski und Adios.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.